Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Andreas Mein, guten Morgen. Jan-Heiner Tück ist Dogmatiker. Sein jüngstes Buch Krux. Wenn er übers Kreuz nachdenkt, geht er einen ungewöhnlichen Weg. Selbstverständlich bezieht er sich auch auf die Bibel oder die Kirchenväter, aber er bezieht auch ein nichtchristliche Zeugnisse aus der antiken Kultur oder gegensätzliche Denker wie Thomas von Aquin und Martin Luther. Und es entsteht ein vielfältiges Panorama, weil Theologisches auch aus der Perspektive von Literatur oder bildender Kunst beleuchtet wird. Über das soeben erschienene Buch Krux haben wir vor dieser Sendung gesprochen. Ein Gespräch mit Jan-Heiner Tück in Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Schön, dass Sie dabei sind. Heute in 3 Wochen ist Karfreitag. Christen gedenken an jenem Tag der Hinrichtung des Jesus von Nazareth am Kreuz. Die Kreuzigung, den Römern galt sie als die schändlichste Form der Hinrichtung, so Tacitus, der römische Geschichtsschreiber und Senator. Und wenn jener Wanderprediger aus Nazareth, der kurz zuvor noch von den Massen gefeiert wird, nun an solch einem Kreuz hängt, dann erstaunt das schon, dass daraus später eine neue Religion wird. Denn die jüdischen Zeitgenossen des Juden Jesus hatten einen ganz anderen Erwartungshorizont, was den Messias betrifft. Auf jeden Fall rechneten sie nicht mit einem gekreuzigten Messias. Die Anstößigkeit des Kreuzes, das ist auch der Titel eines neuen Buches, das in dieser Woche erschienen ist. Krux von Jan-Heiner Tück. Tück ist römisch-katholischer Theologe, Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte an der Universität Wien. Die theologische Fakultät dort ist die älteste im deutschsprachigen Raum. Tück ist Jahrgang 1967. In jüngster Zeit hat er sich auch zu kirchenpolitischen Fragen geäußert, aber die lassen wir heute außen vor. Davon war zuletzt genug die Rede. Wir gehen gemeinsam davon aus, dass es viele Menschen gibt, die sich auch für die Kernfragen von Religion interessieren, welche Weltanschauung auch immer sie haben. Jetzt also Krux und Jan-Heiner Tück, zugeschaltet beim ORF in Wien. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Guten Morgen, Herr Tück.
Guten Morgen, Herr Mein, nach Köln.
Beginnen wir mit etwas, das viele überraschen dürfte, mit der ältesten Darstellung von Jesus am Kreuz. Die ist abgedruckt am Anfang Ihres Buches. Beschreiben Sie mal, was wir da sehen.
Ja, das ist das sogenannte Spottkruzifix vom Palatin. Das zeigt einen eselsköpfigen Gekreuzigten. Und ja, man kann es als eine Form antiken Mobbings beschreiben. Es ist also künstlerisch sicherlich nicht sehr wertvoll. Es ist eher eine Kritzelei, ein Graffito. Aber es hat eine signifikante Unterschrift. Alexamenos betet seinen Gott an, heißt es hier. Ja, spöttelnd als Unterschrift, und die Karikatur führt meines Erachtens ins Zentrum, dass es da Leute gibt, die tatsächlich der Auffassung sind, dass ein Gekreuzigter mit Gott zu tun haben könnte, ja, dass er der Erlöser der Welt sein soll, das provoziert Kopfschütteln. Man sieht hier, dass die Persiflage des Kreuzes kein Privileg der zeitgenössischen Kunst ist, sondern schon antike Vorläufer hat.
Also die Kreuzigung, Jesus als Gottes Sohn, eine einzige Eselei und der Gekreuzigte der Oberesel. Also mehr als 1800 Jahre alt ist diese Karikatur. Eine frühe Form von Blasphemie, oder Sie neigen eher dazu, das als einen theologischen Volltreffer zu sehen?
Es ist natürlich eine Reaktion auf die Verstörung, die ihrerseits wieder verstört. Der Apostel Paulus bemüht sich ja im ersten Korintherbrief angesichts der Provokation des Wortes vom Kreuzes, also für die Juden ein Skandal, für die Heiden eine Torheit, deutlich zu machen, dass der Gekreuzigte, der auferweckte Gekreuzigte im Zentrum des christlichen Glaubens steht. Und es gehört eben zu den Bemühungen der frühen Christinnen und Christen und Theologen und Theologinnen, eben deutlich zu machen, dass dieser scheinbar äußerst verstörenden Szene der Passion ein tiefer Sinn zugesprochen werden kann, für den es sich einzutreten lohnt.
Bleiben wir noch bei den Bildern, gerade auch, weil sie Künstlerisches einbeziehen. In ihr theologisches Reflektieren schauen wir uns den Umschlag ihres Buchs an. Da ist auf dem Cover zu sehen der untere Teil des Kreuzes, die ans Kreuz genagelten Füße Jesu und darüber die Unterschenkel bis zum Knie. Anfangs mochte ich gar nicht hinschauen. Es sieht aus, als wäre das Bein an zwei Stellen wie durchbohrt oder zerfetzt. Erst gestern bei genauerem Hinsehen wurde mir klar, dass dieses Kreuzigungsbild im erzbischöflichen Palais in Wien hängt und von den Nationalsozialisten beschädigt wurde. Die Wunde resultiert also auch aus der Anstößigkeit des Kreuzes. Oder wie darf ich Ihre Entscheidung für diese Umschlaggestaltung deuten?
Ja, in dem Buch gibt es ja ein Kapitel, das diese Passage beschreibt. Also die Hitlerjugend stürmt das erzbischöfliche Palais im Oktober 38, nachdem Kardinal Innitzer im Stephansdom eine Marienandacht vor 7.000, 8.000 jungen Menschen gehalten hat und hier einen Satz geäußert hat, der als theologiepolitische Provokation gleich registriert worden ist. Er hat nämlich gesagt, euer Führer ist Christus. Und der Akt der Rache blieb nicht lange aus. Also einen Tag später haben SA-Leute und aufgestachelte Mitglieder der HJ eben das erzbischöfliche Palais gestürmt, haben das Mobiliar zerstört und bei dieser Gelegenheit eben auch mit Teppichstangen dieses spätklassizistische Kreuzesbild perforiert. Also es ist ein gewaltsamer Akt der Bilderstürmerei im Zeichen des Hakenkreuzes. Und was ich großartig finde, man hat dieses malträtierte Bild so belassen und gerade nicht restauriert. Und damit ist es ein Erinnerungsmal, das an diese Zeit des Dritten Reiches erinnert.
Noch ein Rückgriff auf Künstlerisches. Sie zitieren den Schweizer Schriftsteller Thomas Hürlimann mit dem Satz, der sich bezieht auf das Verschwinden von Kreuzen in der Öffentlichkeit. Zitat, erst verschwinden die Zeichen, dann das Bezeichnete. Sind Sie und Thomas Hürlimann Nostalgiker oder Traditionalisten?
Sicher nicht. Also die Aussage von Thomas Hürlimann ist im Rahmen der Poetikdozentur 2017 geäußert worden. Dort hat er begonnen mit einer Phänomenologie des Verschwindens der Kreuze aus der Öffentlichkeit. Das hatte vielleicht einen kulturpessimistischen Touch, aber er hat dann quasi im Durchgang durch literarische Zeugnisse eben auch auf die verstörende Bedeutung des Kreuzes hingewiesen, unter anderem auch an die Leidens- und Todeserinnerung, die er nicht banalisiert oder verdrängt wissen will. Und ich möchte eben in dem vorliegenden Buch Krux das leise Verschwinden der religiösen Symbole aus der Öffentlichkeit nicht zum Anlass von kulturpessimistischen Jeremiaden nehmen, sondern als kulturproduktiven Anstoß, neu nach der Bedeutung des Kreuzes zu fragen, und zwar nicht nur im Bereich von Kirche und Theologie, sondern eben auch im Bereich von Kunst, Philosophie und Literatur.
Also die Bedeutung des Kreuzes, was da verschwindet, was mit dem Verschwinden des Kreuzes verschwindet, das besprechen wir später. Lassen Sie uns an dieser Stelle zunächst mal quasi politisch oder religionssoziologisch werden. Was sind die Gründe? Warum verschwinden die Kreuze?
Die Gründe sind vielfältig. Also wir haben es zunächst mit einer Transformation der religiösen Landschaft zu tun. Wir sind in einem rapiden Transformationsprozess von christlich homogenen zu religiös pluralen und weltanschaulich bunten Gesellschaften. Das heißt, das Kreuz als christliches Symbol kann nicht mehr ohne weiteres auf allgemeine Akzeptanz stoßen. Dann kommt hinzu, dass wir in interreligiösen Kontexten uns mit den Augen der anderen zu sehen gelernt haben. Das heißt, wir wissen darum, dass es für die Juden durchaus mit antijudaistischen Hypotheken verknüpft ist. Also die Juden sind jahrhundertelang immer wieder auch als Gottesmörder tituliert worden. Muslime sind als Feinde des Kreuzes Christi beschimpft worden. Psychologisch geschulte, feinsinnige Zeitgenossen haben Probleme damit, dass hier eine Szene der Gewalt gezeigt wird. Und so weiter. Sie sehen also ein ganzes Set von Faktoren, das dazu führt, dass das Unbehagen am Kreuz in der Gesellschaft wächst.
Aber die Bilderstürmer oder Kreuzabhänger sind ja eben nur selten Rabbiner oder Imame oder andere jüdische oder muslimische geistliche Autoritäten. Es sind ja fast immer Deutsche mit christlichem Hintergrund oder gar hochrangige Bischöfe, die die Kreuze verstecken. Oder überzeichne ich gerade und kultiviere wiederum eine kulturpessimistische Attitüde?
Ja, wir müssen natürlich sehen, dass wir in einem weltanschaulich neutralen Staat leben und Institutionen dieses Staates müssen sich gewissermaßen dazu verhalten, wie sie mit religiösen Symbolen umgehen. Geschichtlich betrachtet hat es in Schulen, in Gerichtssälen, in Universitäten religiöse, christliche Symbolik bislang gegeben. Jetzt angesichts der Transformation unserer Gesellschaften muss man sich neu überlegen, wie man damit umgeht. Man kann das einfach schleichend verschwinden lassen, das religiöse Symbol. Es gibt allerdings auch religionsrechtlich Alternativen, also nicht religionsverbergend oder gar religionsneutralisierend zu agieren, sondern im Sinne der positiven Religionsfreiheit Akteuren auch Spielräume zu eröffnen, ihr religiöses Bekenntnis öffentlich zu äußern. Und nehmen Sie das Beispiel der Universität, solange im Fächerkanon der Universität nicht nur Kultur- und Religionswissenschaften, sondern auch bekenntnisgebundene Theologien vorkommen, müsste es eigentlich auch Räume geben, in denen Akteure dieser bekenntnisgebundenen Theologie ihre Räume auch mit religiösen Symbolen ausstatten. Also nicht das Rektorat einer Universität tut das, das wäre tatsächlich ein Übergriff, sondern die Akteure der bekenntnisgebundenen Theologie selbst müssten im Sinne der positiven Religionsfreiheit die Möglichkeit haben, das zu tun. Wenn diese Möglichkeit von vornherein bestritten wird, haben wir es mit einem leicht laizistischen Gefälle zu tun, das letztlich darauf hinausläuft, dass es eine Privilegierung der Konfessions- und Religionslosen gibt. Darüber müsste öffentlich mehr diskutiert werden, finde ich.
Sie spielen an auf das Beispiel, den Fall der katholischen theologischen Fakultät der Uni Wien, wo die Kreuze in den Hörsälen entfernt werden mussten. Der Vorgang hatte immenses Echo. Was ist eigentlich nochmal genau passiert zur Erinnerung?
Ja, 2018 hat das Rektorat unserer Universität verfügt, dass die bisherigen Hörsäle der katholischen Theologie verlegt werden und auch fächerübergreifend jetzt verwaltet werden. Und eher en passant wurde auch die Bestimmung mitgegeben, dass in dem Zusammenhang die religiösen Symbole verschwinden. Das ist religionsrechtlich, denke ich, ganz korrekt. Man kann sagen, ein bisschen sophisticated, also dadurch, dass die Hörsäle jetzt fächerübergreifend genutzt werden, soll das christliche Symbol nicht mehr hängen. Was mich gestört hat, dass man nicht bereit war, also auch unsere Fakultät leider nicht bereit war, das zum Anlass zu nehmen, nochmal über die theologische Semantik des Kreuzes zu sprechen und auch religionsrechtliche Alternativen zu diskutieren. Und so hat das Wort von Thomas Hürlimann, erst verschwinden die Zeichen, dann verschwindet das Bezeichnete, irgendwo auch eine prognostische Qualität erhalten. Man muss in Wien natürlich noch die historische Zäsur mitbedenken. Ja, unsere Fakultät geht ins 14. Jahrhundert zurück. Mutmaßlich sind die Vorlesungssäle jahrhundertelang religiös markiert worden. Und dass man diese Zäsur, also das Verschwinden des Kreuzes, nicht diskutiert hat, das habe ich schon als irgendwo auch schmerzlich empfunden. Und Theologie hat ja immer eine biografische Komponente. Also diesen Phantomschmerz, dass da jetzt etwas fehlt, habe ich versucht, Kultur und Theologie produktiv zu wenden und an die weiße Wand, die jetzt da ist, eben neue interdisziplinäre Bebilderungen des Kreuzes vorzunehmen.
Was sind das für Bilder?
Ja, also im Buch kommen neben dem Spottkruzifix vom Palatin natürlich auch Bilder von Guido Reni, Michelangelo oder die dunklen Ikonen Jawlenskis vor oder Hans Holbeins Toter Christus. Die Intention war einfach deutlich zu machen, das Kreuz ist ein so komplexes, auch vielfältig ausgreifendes Symbol, dass es nicht nur die Theologie zur Reflexion anstößt, sondern auch im ganzen geisteswissenschaftlichen Raum eigentlich interessante Bearbeitungen dieses Motives gibt. Also bis hin zu Dostojewski, Nietzsche etc., die auch im Buch jeweils vorkommen.
Umgekehrt haben Sie ja auch keine große Sympathie für Vorstöße von Politikern, das Kreuz als Ausdruck einer landsmannschaftlich-katholischen Identität in öffentlichen Räumen per se zu platzieren. Man könnte aber auch sagen, wenn Sie dem Kreuz eine solche Bedeutung beimessen, dann müssten Sie doch eigentlich solche Vorstöße wie in Bayern bejubeln.
Nein, das ist mir wichtig. Also eine politische Instrumentalisierung des Kreuzes teile ich nicht. Denn hier geschieht genau das, dass Akteure des weltanschaulich neutralen Staates, die ja für eine Befriedigung der religiösen weltanschaulichen Pluralität zu sorgen haben, eine Religion privilegieren und gewissermaßen von staatlicher Seite jetzt behördliche Räume mit Kreuzen ausstatten. Das scheint mir eine übergriffige Angelegenheit zu sein, die ich, wenn ich das reflexiv betrachte, also das heißt, wenn ich mich selbst mit den Augen der anderen zu sehen versuche, nicht akzeptieren kann. Das wäre vielleicht gut und zulässig, wenn wir noch ganz klare christliche Mehrheiten hätten. Aber wir wissen ja durch die religionssoziologischen Statistiken, dass das Christentum im deutschsprachigen Raum eine Decrescendo-Kurve gerade durchläuft. Und darauf müssen wir auch, denke ich, reagieren, dass es nicht zu Verstörungen innerhalb der Gesellschaft kommt.
Jan-Heiner Tück, Dogmatikprofessor an der Uni Wien im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Herr Tück, jetzt also mal positiv gefragt, wenn das Kreuz verschwindet, was fehlt?
Ja, es fehlt zunächst eine öffentliche Erinnerung an das Leiden. Wir leben in Gesellschaften, die Leiden, Sterben, Tod gerne bagatellisieren und verdrängen. Und durch die Memoria Passionis gibt es zugleich einen Impuls, Widerstand zu leisten gegen leidverursachende Mechanismen. Ein zweiter Punkt ist, vor dem Kreuz endet jede Banalisierung des Bösen. Das Kreuz ist ein Spiegel der Fehlbarkeit. Ja, wir leben in Gesellschaften, wo wir gerne andere bezichtigen, Fehler zu machen, selbst aber gerne unschuldig erscheinen wollen. Aber was in bösen Gedanken beginnt, sich in gehässigen Worten fortsetzt, entlädt sich oft in Aggressivität, die bis zur Ausschaltung anderer führen kann. Und hier eben eine Kultur der selbstkritischen Besinnung zu fördern, das leistet das Kreuz auch. Und drittens leitet es an zu einer Kultur der Vergebung. Jesus hat Gewaltverzicht und Feindesliebe nicht nur als hypermoralischen Imperativ in der Bergpredigt empfohlen, sondern er hat am Kreuz sterbend für seine Peiniger um Vergebung gebeten. Das ist eine wahnsinnige Botschaft, den Mechanismus von Gewalt und Gegengewalt heilsam zu durchbrechen und Räume zu öffnen, in der auch unsere Gegner und Feinde nicht auf das fixiert werden, was sie verbockt haben, sondern ihnen ein Freiraum eröffnet wird, wo sie sich kritisch zu dem verhalten können, was sie getan haben. Und viertens ist es natürlich für Christinnen und Christen ein österliches Symbol. Der Gekreuzigte ist der Auferweckte. Denken Sie an den Apostel Paulus, der vom zelotischen Verfolger zum emphatischen Bekenner und Völkerapostel geworden ist. Also diese alles umkrempelnde Erfahrung des Apostels Paulus hängt eben damit zusammen, dass der Gekreuzigte lebt. Dass wir am Ende nicht im Ozean des Nichts untergehen und versinken, sondern eine Perspektive vor uns haben, die wir uns nur in Metaphern ausmalen können.
Also wenn ich Sie richtig verstehe und es nochmal versuche, in meinen Worten zu formulieren, dann hat das Kreuz eine subversive Seite, eine heilende Seite, eine hoffnungsvolle und auch eine ethische.
Auf jeden Fall. Man könnte noch ergänzen, eine politische. Es leitet eben auch dazu an, politisch Widerstand zu leisten, wenn es Akteure gibt, die sich Rollen anmaßen. Also wenn sich Politiker gewissermaßen eine Allzuständigkeit zusprechen und wie Autokraten agieren, dann ist das Kreuz auch ein Symbol des Widerstandes.
Aber jetzt könnte man natürlich dagegen halten, wer vom Kreuz spricht, der mag dann zwar, wie Sie sagen, von Heil und Versöhnung sprechen, wäre ich jetzt nicht Christ, finde ich womöglich Versöhnung vielleicht auch ohne das Kreuz. Warum sollte ich dann als Nicht-Christ dieses Kreuz sehen sollen?
Ja, das setzt natürlich bei Nicht-Christinnen und Nicht-Christen eine Haltung voraus, die den positiven Sinngehalt dieses für das Christentum zentralen Zeichen auch zu sehen bereit ist. Es gibt eine tolle Geschichte. Ein agnostischer Philosoph im 19. Jahrhundert in Uruguay hat interveniert, als die positivistisch-liberale Regierung verfügte, aus den Spitälern die Kreuze abzuhängen. Da hat er interveniert, wollt ihr das Symbol der Caritas, also der Bereitschaft, sich für andere bis ins Äußerste einzusetzen, abhängen, wird dann nicht die soziale Temperatur auch im Krankenhaus deutlich kälter? Wollt ihr etwa einen Kant aufhängen oder ein politisches Porträt? Das doch wohl nicht. Also hier zeigt sich, dass jemand eben durchaus eine Antenne hat für das, was positiv mit dem Symbol des Kreuzes eben auch verbunden ist. Also wenn wir jetzt die Vertikale und die Horizontale nochmal nehmen, Gottes und Nächstenliebe stehen im Zentrum der Botschaft Jesu. Die werden hier eben auch nochmal verdichtet zusammengenommen. Und wenn das Kreuz fehlt, fehlt eben auch ein Impuls dieser Caritas-Bewegung im eigenen Lebensstil zu folgen. So zumindest diese wohlwollende Lesart. Dass es andere Lesarten gibt, will ich nicht bestreiten.
Herr Türk, wenn man sich die Kunstgeschichte anschaut, dann haben sich Kreuze ja permanent massiv verändert. So könnte es natürlich auch sein, dass sich in der Zukunft vieles verändert, was unsere Haltung zu Kreuzen verändert.
Das ist sicher richtig. Also es gibt eine große Variationsbreite von Kreuzesdarstellungen schon in der Antike, aber dann natürlich vor allem auch in der Moderne. Also mich hat besonders beeindruckt die Kunst von Alexei Jawlensky, der in seinen dunklen Ikonen wie kaum jemand sonst die Leidensgeschichte des 20. Jahrhunderts, dann sein persönliches Geschick als verfemter Künstler im Dritten Reich und drittens eben auch seine eigene Krankheit ins Bild gebracht hat. Also die späten Bilder von Jawlensky, das sind im Prinzip nur noch Striche, also eine waagerechte, die quasi die Augenpartie anzeigt, eine senkrechte, die die Nasenpartie anzeigt und dazu dann dunkle, farbige Gehalte. Also das sind für mich zumindest höchst eindrucksvolle Bilder, die ein Fenster öffnen ins Transzendente und die den Sinngehalt der Passion, also auch das schweigende Aushalten der Abwesenheit von Sinn, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, Golgotha, der Schrei, das Wort Gottes verstummt tödlich und man müsste es der Theologie eigentlich in der Rede von Gott permanent anhören, dass sie angelagert ist von diesem Schweigen auf Golgotha, das kommt in dieser Kunst großartig zum Ausdruck und ist allemal eine Reflexion wert.
Jan-Heiner Türk war das, Dogmatikprofessor an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Wien, über sein am Montag erschienenes Buch Krux über die Anstößigkeit des Kreuzes, wobei dazu gesagt werden muss, dass wir uns in diesem Gespräch auf rund ein Fünftel des Buchs konzentriert haben. Also wer theologisch weiter in die Tiefe gehen will, Krux ist am Montag erschienen im Verlag Herder. 376 Seiten kosten 28 Euro. Herr Türk, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für das Gespräch.
Ja, danke, Herr Mein.
Und gleich folgen hier die Nachrichten und dann kommt die Sendung Lebenszeit. Petra Enzminger erwartet Sie und Ihre Fragen und Anmerkungen zum Thema immer mehr digitale Kommunikation. Wie hat sich Ihr Arbeitsleben nach 3 Jahren Corona verändert? Redakteur am Mikrofon von Tag für Tag, Andreas Mein. Danke, dass Sie dabei sind. Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt, Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.